Heute im Birdgang Powerlifting Podcast. Die Top 3 nervigsten Extreme im Powerlifting.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Hallo, meine Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Löwenzahn. Nein, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Birdgang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host Mr. Maximilian Rabe und der hoffentlich wach bleibt heute. Das ist ein
bisschen voller Motivation.
Voller Motivation und irgendwie
Call me Peter Lustig.
Komische Situation, weil Maxi mich vor einer Stunde, ja, du warst aber schon auf dem Schirm, dass wir heute Podcast aufnehmen, oder? Ja, aber Maxi war eine Stunde zu früh. Das ist ungewöhnliches Bild irgendwie.
So bin ich. Bin ich deutsch immer
überpünktlich.
Eine Stunde vor der Zeit da.
Ja, so ist es. Wir sitzen heute wieder hier, haben letzte Woche eine, finde ich, sehr, sehr gute Folge aufgenommen und ich muss gleich mal Feedback droppen, das mir im Gym übermittelt wurde. Kritik, um genau zu sein.
Es ist immer nur Kritik.
Es ist immer nur Kritik, aber es ist eine schöne Kritik, muss ich sagen. Die Kritik lautete, dass unsere Folgen einfach zu kurz sind. Das fand ich schon wieder schön. Also Shoutout an der Stelle.
Ich habe sogar extra noch letzte Folge meinen Monolog am Ende weggekürzt, aber Falk, du brauchst noch mehr Redeanteil.
Ich brauche noch mehr Redeanteil und müssen die Folgen einfach generell, wir müssen es noch so durchkonzipieren, dass wir 3 Stunden Folgen haben. Weil offensichtlich wird es gern bei den Alltagsbeschäftigungen und beim Spazierengehen gehört und dass, wenn man nur eine Stunde hat, ist sie sehr schnell aufgebraucht. Das verstehe ich natürlich auch. Ich bin ja auch so ein Podcast-Typ, wenn es ums Spazieren geht und auch oft das Gefühl, dass man da ein bisschen zu schnell durch Folgen durchhört. Obwohl ich mal so eine Phase hatte, wo ich auch alles auf 1,5-fache Geschwindigkeit gehört habe, als ich mich hier durch die ganzen Bubbles and BS Interviews durchgearbeitet habe von den großen Liftern, als wir hier unsere Periode von Stargästen hatten.
Aber deswegen natürlich ich doch immer so schnell, damit man eben nicht vorspulen kann. Wo man es schon auf normaler Geschwindigkeit nicht versteht.
Ja. Tricks.
Also falls du uns jetzt auch beim Spazierengehen anhörst oder bei deiner alltäglichen Beschäftigung beim Bügeln.
Wir oder beim Radfahren. Ich sehe dich.
So, Falk, wir spielen jetzt eine Runde The Price is Right.
The Price is Right.
Ich halte hier hoch ein kleines Beutelchen, ein kleines aus Baumwolle gefertigtes Beutelchen.
Säckchen,
wo
ein kleines
Säckchen. AIM draufsteht.
Hat das was mit dem Inhalt zu tun?
Ich drehe es mal um, da steht sowas wie Finding Your Feet oder so ähnlich. Mhm. Und wir packen mal aus. Und du darfst beschreiben, was ich raushole.
Noch gar nichts, was grün ist. Ein grüner kleiner Keil. Ein winziger grüner Keil.
Nicht nur ein kleiner grüner winziger kleiner Keil. Oh nein. Oh Gott, wow, wow, wow. Haltet euch zurück.
Es sind 2 kleine grüne Keile. Sind die unterschiedlich groß?
Nee, die sind genau gleich groß. Aber sie sind ein bisschen, guck mal hier, die passen nicht genau übereinander. Da hat also.
Da hat der 3D-Drucker ein bisschen Faxen gemacht. Nee, da ist.
Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob man es hört, wir machen jetzt hier ein bisschen ASMR.
Das ist bei mir leider rausgecuttet.
Das hört man dann nach einer Nachbearbeitung. Aber nee, ist so ein sehr harter Schaumstoff, also härter als gewöhnlich. Und das ist noch nicht alles. Wir haben nämlich nur 2 kleine grüne Keile.
Nein, das ist noch nicht alles.
Oh mein Gott.
Und es ist noch ein etwas größerer schwarzer Keil dabei. Unglaublich.
Also, groß heißt hier so
Handflächengroß.
Mhm. Und du darfst jetzt hier mit Prägung, deine Einschätzung angeben, wie viel ich für diese Plastik-Sachen, also es ist echt so ein bisschen gehärteter Schaumstoff,
ja. Wie
viel ich dafür bezahlt habe.
Oder ich wäre Barney Stinson und hätte das alles auswendig gelernt, aber das habe ich leider nicht. Ich sage mal 35,99 Euro.
Du bist fast richtig. Und für den Preis hätte ich es auch gekauft, obwohl es völlig überteuert wäre.
Ja.
Ich habe 50 Euro bezahlt, aber einfach, weil ich noch Taxes zahlen musste. Und da habe ich auch gedacht, Digga, nee, das ist zu viel.
Diese Scheiße. Das ist nicht zu viel. Es sieht auch ein bisschen aus wie so Spielzeugkeile. Also die meisten Leute kennen es ja sicherlich so aus dem Gym. Für die, also
Bauklötze.
Für die Füße, genau. Es sieht ein bisschen aus wie Bauklötze, als würde man das sich so auf dem Tisch mit so ja, etwas, vielleicht so diese Ikea-Figuren, die man so, diese Mannequin, die man so verbauen kann.
Von der Größe
kann.
Her, ja. Ja. Also ich habe halt so viel schon von den großen Rampen gehabt.
Ja.
Und dachte mir, ich brauche noch ein paar kleine. Nee, die sind halt nochmal ein bisschen spezieller für Fußdrills, also Pronations- und Supinationskram. Und da habe ich gedacht, wenn ich das schon probieren will und rumquatsche, dann brauche ich das Beste vom Besten. Das ist hier von Anatomy in Motion. Diese Rampen sind halt geil, weil du kannst halt für viele andere Sachen auch noch verwenden, ne? Und die kleinen Dinger sind extra nur dafür da. Also die kannst du nicht mal für Heel Elevation, aber das wäre auch komisch. Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich habe gestern damit das erste Mal Pronation Drill gemacht und der hat wirklich viel krasser funktioniert als sonst. Ich hatte danach richtig Schienbeinmuskelkater oder ja, und danach habe ich auch richtig gemerkt, noch ein paar andere Drills, wie das einfach wirklich die Kette so runtergearbeitet hat und ich auch, es hat sich dann auch wirklich wie so ein Stretch angefühlt, dass ich dann in eine ganz andere Range of Motion reingekommen bin und ja, hatte dann auch hier richtig geile Deadlift-Session, muss ich sagen. Rücken ist jetzt von ist langsam nicht mehr so schwach. Echt, gestern hat sich das übel stark angefühlt. Das war richtig geil. Ich hatte letzte Woche Weightless Convi 145. Ist jetzt nicht viel. Für mich war das dann viel. Auch generell. Ich hatte Convi war immer eher sogar ein bisschen. Ich habe mir mal Sumo gehoben. Oder war das so, alter Fuck, ich glaube, ich bin richtig schwach in Convi. Ich hatte jetzt hier schon Probleme mit 150. Ja, und dann letzte Woche. Ach nee, stimmt gar nicht. 155 habe ich letzte Woche gemacht. Auf so 6 Doubles mit irgendwie 45 Sekunden Pause. Und da habe ich schon gedacht, what the fuck, das hat sich angefühlt wie Woche 4. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für. Und Lois meinte so, ja, mach mal 10 Kilo mehr drauf. Und das habe ich dann gemacht. 165 jetzt auf 4, 6 Doubles. Er hat gesagt, kannst hier eine längere Pause machen, hier 90 Sekunden. Und ich habe den ersten Satz gemacht und dachte mir so, Alter, das ist viel zu schwer für den Rücken. Also das war jetzt der Top-Satz, ich müsste jetzt eigentlich runtergehen. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber ja, mir geht's eigentlich gut so, ne? Es hat sich halt echt an der Grenze angefühlt und einfach so schwer. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt noch ein paar Sätze mache oder ein bisschen schwerer, dann kracht mir der Rücken weg, ne? Und dann habe ich aber danach gedacht, so eigentlich fühlt sich mein Rücken gut gerade an, so, ne? Und auch meine Hüfte sehr fluffig. So war halt jetzt von dem Gewicht her, vom Gefühl her anstrengend, aber fühle mich jetzt nicht ermüdet. So, okay, mache ich halt nochmal. Boom, mach den nächsten Satz und denk mir, ich fühle mich immer noch richtig gut im Rücken. Und dann habe ich echt gemerkt, das war größtenteils wirklich diese Angst, gleich gibt mein Rücken nach. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat es sich am schwersten angefühlt. Wahrscheinlich auch wirklich, dass dann die Kraft unterdrückt wird in den Beinen und so weiter und im Glut. Weil man denkt, oha, wenn es jetzt noch ein bisschen schwerer wird oder 2 Reps mehr, dann knicke ich durch, ne? Und dann kann ich es nicht halten. Und dann habe ich aber gemerkt, das interessiert meinen Rücken irgendwie gar nicht. Und ja, dann habe ich die alle durchgeballert. Und nach so einem dritten Satz habe ich richtig so, oh geil, es ist schwer, aber es passiert gar nichts. Ich kann einfach durchdrücken wie ein Behämmerter und es passiert nichts Schlimmes und dann ist auch so nicht nur so die Angst flöten gegangen oder die Nervosität, sondern auch mein Körper hat so richtig die Angst abgelegt und ich konnte einfach die durchballern und das war ein richtig, richtig geiles Gefühl, so dieses, ich muss gar nicht drüber nachdenken, was der Rücken, also ob der Rücken irgendwas macht, ich kann einfach Vollgas geben und das hat sich sehr, sehr schön angefühlt und war auch das erste Mal, dass ich so, ich habe auch immer gedacht so, ja, ich muss jetzt bald mit Gürtel anfangen, weil meine Beine können mehr, mein Glut kann mehr, aber der Rücken hält, das ist jetzt an der Grenze so nach dem Motto, der wird ja immer hinterherhängen. Und gestern habe ich zum ersten Mal verstanden, warum manche Leute auch generell ohne Gürtel heben können, so Heavyweights. Weißt du? Also ich habe echt gemerkt, ja. Oh krass, nee, mein Rücken ist jetzt nachgezogen. Der wird wirklich ohne Gürtel langsam so stark, Convi vorgelehnt, wie meine Beine und Glutes. Und das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Also das war ein sehr schönes Gefühl.
Ja, ich muss auch sagen, wir werden ja gleich in eine neue Kategorie reinstarten, zumindest in ein kleines Spiel heute. Aber da, also ich bin natürlich sehr, sehr froh darüber, dass wir immer mal so, ja, überdenken, wie so unsere Trainingspraxis ist, also auch unsere Coachingpraxis. Und für mich war Beltless ganz lange immer so ein Alibi-Lift irgendwie. Also wenn man das als Assistenz gemacht hat, warum genau, kann ich dir gar nicht so spontan sagen, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es machen Leute einfach nur, um ja, irgendwas zusätzlich zu machen und das eigentlich keine konkrete Bewandtnis hat. Mittlerweile bin ich aber auch so, dass ich es erstens auch sehr gerne programme, zweitens auch sehr gerne mache, also verhältnismäßig gerne und darin auch besser werde. Also auch gerade in den letzten Wochen habe ich nochmal Sprünge im Heben und auch in den RDLs gemacht, wo ich mir dachte, ja, okay, also vielleicht, wenn man jetzt hier noch weiter pusht, wir haben es ja jetzt wieder auf ein halbwegs anständiges Level gebracht und jetzt halt die Sachen nochmal ordentlich pushen, dann macht man sicherlich nochmal einen Sprung auch im Comp Deadlift langfristig und dann kann man auch mal die Ziele angreifen, die man sich vornimmt. Also 300 stehen bei mir bestimmt schon seit 5 Jahren auf der Goal-Liste für das jeweilige Jahr. Und ja, also denke, da können wir nochmal viel rausholen. Ich glaube, es können auch ganz, ganz viele solche Sachen nochmal ein bisschen ernster nehmen und nicht Beltless heben, um Beltless zu heben, sondern Beltless heben, um ja, eben Körpermitte zu trainieren, Midline Rigidity, Shoutout an Dominik, und auch einfach die Fähigkeit, den unteren Rücken in der spezifischen Bewegung zu belasten, ohne sich auf den Gürtel zu verlassen. Und ich dachte halt immer, Gürtel nutzen ist ein Skill, den du nur am Gürtel nutzen lernst. Da lag ich aber falsch. Also gutes Bracing, und das ist ja jetzt kein Geheimnis oder so, aber gutes Bracing profitiert davon, also mit Gürtel profitiert davon, wenn du es ohne Gürtel auch gut kannst. Beziehungsweise wenn du die Mechanismen besser verstehst und besser umsetzen kannst, die eigentlich hinter dem Bracing liegen, und dann schmeißt du den Gürtel ran und kannst mit dem einfach gut arbeiten. So, also der gibt dir dann nochmal on top im Regelfall die bessere Ausgangsposition und sichert dich da einfach noch mehr ab.
Wie bei vielen Sachen, auch so Sumo, das sehr aufrecht ist. Oder wenn man den Griff enger nimmt im Sumo, um ein bisschen Range of Motion zu sparen, oder beim Convy. Das sind alles Sachen, Sleeves genauso, die sollten unterstützen und nicht abnehmen. Also sie sollen das, was da ist, nochmal verstärken und nicht ein Ausgleich dafür sein, dass man die Sachen nicht kann oder nicht trainiert.
Wer hat gesagt, man soll es nicht wie eine Krücke nutzen?
Wer das gesagt hat?
Habe ich vergessen.
Keine Ahnung.
Du auf jeden Fall irgendwann mal, aber...
Habe ich auf irgendeinem Podcast aufgeschnappt, weil ich das Wort auch so geil finde im Englischen. Ja. Crutch. A Crutch. Das ist doch so ein Billy Talent Song, ne? Und ich wusste mal nicht, was das heißt. Dann wusste ich es. Krücke.
Ja.
Ja, Falk, was gibt's ansonsten bei dir Neues?
Also, ach so, kleiner Marketplace-Hinweis. Bevor wir jetzt weitermachen in der Folge, wir sind schon 15 Minuten in, aber trotzdem. Ich verkaufe meine Avances 2.0. In Größe 43, schwarz. Ich habe die dreimal im Training getragen. Die sind mir zu klein. Also meldet euch bei mir, wenn ihr Avances braucht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als Preis angegeben habe. Ich glaube 80, 90 Euro oder so. Kann man auf jeden Fall nochmal drüber schnacken. Also wie gesagt, wenn ihr Schuhe braucht fürs Training, meldet euch bei mir. Die sind geil, aber die sind mir halt einfach zu klein. So.
Apropos Schuhe.
Ja, und jetzt bin ich halt so ein bisschen am Rumtesten, welche Schuhe ich für meine Beuge trage. Ich habe ja diese Lifters Bear One. Und die finde ich für die Beuge eigentlich mega scheiße, weil man da an der Seite über die Sohle drüber rollt. Also gerade wenn man irgendwie schwerer beugt und so leicht außen rotiert, also von Grund auf steht, so wie ich zum Beispiel. Und da rollt man dann einfach über die Sohle an der Seite drüber und das sieht erstens beschissen aus, zweitens ist es halt auch sehr unangenehm. Hab dann die Avances probiert, aber die sind wirklich einfach zu klein. Also du kannst halt deinen Fuß dann nicht spreaden, und jemand, der jetzt die ganze Zeit immer irgendwie in Barfußschuhen trainiert hat oder in Schuhen mit einer etwas weiteren Toebox, da merkt man dann schon den Unterschied zwischen, ich kann meinen Fuß aufspreizen oder ich kann es nicht, und das ist wirklich, also sehr, sehr unangenehmes Gefühl, deshalb fliegen die raus und bin jetzt wieder zu meinen Vivos gewechselt. Die sind ein bisschen stabiler, aber ich bin halt irgendwie immer noch so auf der Suche nach einem anständigen Schuh. Vielleicht muss ich früher oder später tatsächlich auf den neuen Avances dann mal zurückgreifen, aber das ist hoffentlich noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ansonsten kickt so ein bisschen die Ermüdung rein. Also ich glaube, es ist schon so die Gedanken darüber, diese Triple-Double-Single-Progression zu machen. Ergibt schon Sinn. Also die ganze Zeit Singles trainieren auf dem Level würde mich wahrscheinlich wirklich einfach komplett zerlegen. Ich merke jetzt schon, wie Ermüdung reinkickt, und ich denke auch, dass es dann danach vielleicht sogar mal sinnvoll wäre, den Makrozyklus mit einem kleinen Deload auslaufen zu lassen. Aber ja, das ist so der aktuelle Status.
Habe ich auch neulich eine Studie drüber berichten gehört, ich habe sie selber nicht gelesen, aber dass die empfundene Peakleistung und empfundene Ermüdung verzögert nur korrelieren. Das heißt, wenn die Leute denken, ey, ich bin schon zu erschöpft und kann gerade keine Leistung bringen, dass sie dann eigentlich noch unter der Barbell richtig gut performen und quasi zu früh dann schon die Reißleine ziehen. Aber das kann ich aus Erfahrung nicht unbedingt bestätigen. Manchmal ist es auch so, dass einfach die Leute schon zu spät, wenn es zu spät ist, Bescheid sagen. Aber so ein bisschen Grund, ich bin platt, aber ich funktioniere aus der Hantel, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Kennt man ja auch so aus dem früher aus dem Peaking, wo man das ja, so komplett gepiekt hat.
Absolut. Aber das ist ja also auch ein Zustand, den man jetzt nicht year-round braucht. Ne? Also muss ja nicht dauergepiekt sein.
Dauertot.
Voll. Ja, deshalb ja, bin ich natürlich sehr, sehr happy mit unserer Entwicklung, so was unser Programming angeht. Und ja, würde sagen, achso, eine News gibt's noch. Jetzt laufen gerade die Junior Worlds. Wenn ihr das hört, ist ein bisschen verzögert. Aber letzte Woche ist Moritz Taschner Weltmeister geworden in der offenen Equipped Juniors.
Applaus.
1100 Kilo total. Also sehr, sehr stark. Shoutout an Moritz, Shoutout an Matze. Hab da einen sehr, sehr guten Job gemacht. War also dadurch, dass jetzt tatsächlich mal ein Wettkampf sehr weit weg ist mal wieder, also die sind ja in Costa Rica, gibt's hier richtig NFL-Feeling, weil die auch erst 0 Uhr dann angefangen haben zu unserer Zeit, obwohl es da irgendwie 16 Uhr war. Und da habe ich mich dann letzte Nacht, deshalb bin ich auch so ein bisschen verballert heute, letzte Nacht noch hingesetzt, habe auf jeden Fall die Beuge geguckt, Bank habe ich nicht mehr geschafft. Und ja, Equipped schon irgendwie beeindruckend, wie man da so performt, gerade wenn man es dann auch selber mal ausprobiert hat und weiß, was es bedeutet, so ungefähr.
Ich sehe schon, du willst dann wieder einen Squat-Suit, ey.
Nee, wirklich nicht. Also nachdem ich bin ja auch ein Weichei, ich gebe es zu, in dem Bankdrückhemd, ich fand es schon sehr anstrengend. Ich bin da auch, ne, wie gesagt, empfindlich. Wenn ich mir vorstelle, mich so in einen Squat-Suit reinzuschmeißen und Wickelbandagen. Also ich habe auch mal mit gewickelten Knien gebeugt. Auch nicht so geil. Ja, das muss man schon sehr wollen. Und sagen wir es mal so, ich will es nicht.
Kann ich mir vorstellen. Bevor wir hier ins erste Thema reindiven, apropos Schuhe, sag ich da nur. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen, was du meintest mit die Füße werden zusammengequetscht. Mhm. Ich habe mir jetzt nämlich, nachdem ich Pavel in Polen, als wir da waren bei Gartner im Gym, haben die ja auch ein kleines Assessment mit mir gemacht. Und da haben sie mich ja auch nach meinen Schuhen gefragt. Und meinten, hey, vielleicht, was hast du denn eigentlich für Schuhwerk? Weil die gemerkt haben, da ist auch klar, Pronationsprobleme, haben auch gemerkt, dass ich daran schon gearbeitet habe. Und dann habe ich das erzählt, hier, das und das. Und dann haben sie mich halt gefragt, was hast du denn für Schuhe? Und dann habe ich gesagt, naja, beschissen halt. Und ja, als mich mein Coach natürlich am Anfang schon immer mal darauf hingewiesen hat, hier, wir machen ja gerade viel dafür. Und oft ist es so, im Gym gibst du dir halt eine Stunde Mühe, bist aufmerksam. Und dann gehst du raus und fällst sofort wieder ins alte Pattern zurück. Dass es da sehr helfen kann, vor allen Dingen für diese Übergangszeit, in der man daran arbeitet, mal so geführtere Schuhe sich zu holen. Das sind dann unter dem Strich, das sind irgendwelche übelsten Special-Schuhe und was weiß ich. Das sind aber einfach Laufschuhe, die jetzt nicht so stark gedämpft sind, aber eben genau da kennt man vielleicht das Thema von allen Leuten, die laufen und unseren Podcast hören. Fake Technikkeit.
Direkt Marker gesetzt.
Ihr blöden Idioten, was macht ihr für einen Quatsch? Nee, da kennt man so ein bisschen das Thema von Überpronieren und das ist natürlich alles viel zu doll vereinfacht mit diesen Laufanalysen, was sie damit unter für einen Quatsch postulieren. Aber der Sinn ist, wenn Leute halt immer wegklappen mit dem Fuß, anstatt auszuflachen, dann ist es vielleicht im Alltag gut machbar, aber wenn man dann regelmäßig, weiß ich nicht, super schwere Gewichte beugen will oder dann mal anfängt, einen Marathon zu laufen, das heißt, die Belastung erhöht, dann hält es vielleicht irgendwann nicht mehr stand. Also so erträgt man es vielleicht irgendwie, diese, man kann es ruhig so sagen, ineffiziente quasi Kompensation vom Körper. Das ist ja auch normal, so jeder merkt, wenn er einen schwierigen Task hat, der mehr Mobility erfordert, dass er die nicht hat als ursprünglich. Der Körper ist da immer sehr energiesparend. Und genau, da gibt es halt so ein bisschen gefühltere Laufschuhe, die dann quasi so das Timing von der Pronation immer ein bisschen einleiten und immer einen da reinbringen und den Heel so ein bisschen fixieren, dass man halt die richtige Bewegung wieder freischaltet und danach kann man das auch reduzieren. Also Lois meinte am Anfang, hey, so lang wie möglich tragen den ganzen Tag, ne? Und dann möglichst jeden Tag und dann später kann man das reduzieren. Und er meint, mittlerweile trägt das so zweimal die Woche so noch ein bisschen. Aber dass sich da wohl das generell dieses Gefühl, auf wie man Fußdruck aufbringt und deutlich verbessert hat. Ja, und dann habe ich mal den Trigger gezogen und jetzt liegen hier 6 Paar Schuhe, die ich hier alle durchteste.
Total.
Also ich habe mir gedacht, wenn ich da Geld ausgebe und so Laufschuhe kosten halt immer über 100 Euro, habt ihr jetzt mit so Gutscheinen ganz gut bekommen, alle so für 130 ungefähr. Das Problem ist, ich habe halt auch sofort gemerkt, ich war ja in so einem Laufladen, habe so die Modelle, die in Frage kommen, die halt dann nicht so Ultramarathon super gedämpft sind, weil das will man ja auch nicht, mal getestet und habe sofort gemerkt, ich habe ja einen weiten Spann, dass halt ganz viele Modelle rausfallen, weil ich nur die nehmen kann, die auch eine extra Wide-Version haben. Und das war ich habe zum ersten Mal gedacht, meine Füße können atmen. Ich laufe ja fast den ganzen Tag barfuß hier zu Hause rum, ne? Aber es hat sich angefühlt, als wäre einfach vorne die Schuhcap abgesägt und ich könnte meine Füße einfach in der Luft baumeln. Das war so angenehm beim Laufen und es hat sich wirklich wie so ein Luxusprodukt an meinem Fuß angefühlt. Also ich habe auch gemerkt, wie der stabilisiert und geführt wird und wie man auch vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss. Bei einem Modell habe ich aber wirklich direkt gemerkt, wie es mich so ein bisschen aus meinem Hohlkreuz auch rauszieht. Weil ich dann eher wieder ein bisschen auf meine Ferse komme und habe gedacht, na okay, das Bild ist dir vielleicht nur ein, ne? Und dann ausgezogen die Schuhe, wieder normal gelaufen und krack, habe ich gemerkt, wie es mich einfach so wirklich bei jedem Schritt wieder ins alte Hohlkreuz zurückzieht. Also einfach, weil die Kompensation geht halt die Kette hoch. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann, wenn ich das Geld ausgebe, dann will ich die besten haben für mich und die perfekt passen und alles stimmt. Und dann habe ich hier mal Großeinkauf gemacht und teste jetzt gerade hier noch durch. Mache ja auch Assessments mit denen, weil wenn man mit den 10 Minuten rumläuft, dann verbessern sich wohl schon so Assessment-Werte in Rotation, hast du nicht gesehen. Und da man das nicht mit Muskelkater machen kann, teste ich das jetzt immer in den Slots und werte das dann aus. Und ja, hab richtig Bock. Das Schlimme ist, ich habe die jetzt seit 1,5 Wochen hier, habe noch keine Zeit gehabt, die mal durchzutesten. Und ich will jetzt endlich mich entscheiden für 2 und dann den Rest zurückschicken, damit ich die auch benutzen kann. Ich kann halt noch nicht die halt hier mit denen stundenlang rumlaufen. Sonst kann ich sie nicht zurückschicken. Ja, das ist gerade mein Struggle. Aber, also es gibt hier so 1-2 Paare, also wen es interessiert, so meine Favoriten sind gerade hier für die Runners, ein Kahu 3 Iconi, Hevo, das ist die breitere Variante, und mein wirklich absoluter Top One ist der Essex GT 2000, ich glaube Version 32, das ist so krass, Alter, das merkst du richtig, wie das, weiß ich nicht, ich will den haben jetzt, endlich. Also ihr habt den ja schon, ich will den jetzt tragen können die ganze Zeit.
Interessant, ja. Ich habe hier nebenbei mal ein bisschen mitgegoogelt.
Ja, also bei meinen Laufkollegen aus dem Verein habe ich da direkt sehr, sehr hoch gepunktet, als ich die mal gefragt habe, was so denen ihre Erfahrungen sind. Also auch generell so vom Tragekomfort und Haltbarkeit und hast nicht gesehen. Aber das war zum ersten Mal dieses, auch kennst du dieses, ja, Schuhe sollten direkt passen und sich gut anfühlen. Ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Und das war bei denen
okay.
Flupp rein und das war wirklich, als würden die aus der Zukunft jemand, ah, hier, was, 50 Jahre in der Zukunft, da schicken wir Laser über deinen Fuß und dann kriegst du einen Custom-Gemakten, der auch für deine Fußdynamik perfekt, und so hat sich das wirklich angefühlt. Und das war, als würdest du so, nicht mal nur so wegen der Federung auf Wolken wandern, aber ja, es war einfach so, als hätte jemand deinen Fuß repariert so ein bisschen und war sehr, sehr angenehm. Also wenn man danach wieder barfuß läuft, war ich erstmal so, ach du Scheiße, ich hatte immer sehr, sehr dünne Sohlen. Ich habe jetzt auch einen Kumpel, bei dem siehst du auch, da ist die Laufmechanik völlig kaputt. Zum Alter kommt der klar, dann war er mal wandern irgendwie 2-3 Tage, der konnte 2 Wochen sein Knie nicht mehr strecken. Der musste wirklich mit Krücken laufen, weil es so überbelastet war. Damn. Und ja, der läuft auf so einen richtigen komischen Gang, wo er die ganze Zeit krallt und der hat jetzt einfach mal ganz normale Schuhe, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen mehr stabiler und ein bisschen geführter, also weiß ich nicht, so ein bisschen mehr Wanderschuhmäßig, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber die hatten einfach eine weitere Toebox und er meinte echt, es ist so befreiend, das war wirklich so, ja. Ich hoffe, ein paar Leute mit einem breiten Spann können hier relaten. Hashtag breiter Spann.
Schreibt mal breiter Spann in die Kommentare.
Oh Gott. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt ergibt weiterhin.
So sieht's aus. Und damit hüpfen wir in ein kleines Spiel. Ich habe Maxi gestern geschrieben, dass wir in Anschluss an unsere letzte Folge, in der wir so ein bisschen über die sich gegenüberstehenden Extreme gesprochen haben, mal eine kleine Top 3 oder Flop 3 Liste erstellen, in der wir unsere Lieblingsextreme vorstellen, über die wir uns am liebsten und am häufigsten aufregen. Und also ich habe 3 Stück. Die sind etwas ungeordnet, weil ich mir so, die sind alle sehr auf einer Ebene und ich war mir nicht sicher, welches mich davon am meisten aufregt.
Wir können sie ja danach ranken oder der andere rankt.
Ja, auch sehr gute Idee. Ja, also hier unsere Flop 3 Trainings-Powerlifting-Extreme. Intro. Ne, wir haben kein Intro. Müssen wir noch machen.
Fängst du an? Oder soll ich anfangen und du reagierst? Also ich sag dann nur, was ich aufgeschrieben habe und du erzählst mal.
Also ich würde jetzt Punkt für Punkt durchgehen, dass wir die so ein bisschen nicht unbedingt gegenüberstellen, aber ich würde es tatsächlich dann ungeordnet machen und wir ordnen im Nachhinein. Das war eine sehr gute Idee. Der erste Punkt, den ich vorstellen möchte, der hat tatsächlich gar nicht so unbedingt was mit dem Training und mit dem Powerlifting an sich zu tun, sondern eher mit Etikette und Verhalten. Und zwar ist das so überzogene Setups. Und ich will mal kurz drauf eingehen. Also man sieht es ja ganz, ganz oft, dass so ja einige High-Level-Lifter so verschiedene Routinen haben, um sich auf Lifts vorzubereiten. Die können, ne, das kann natürlich sehr, sehr pragmatisch sein. Ne? Leute gehen an die Hantel, atmen, heben die hoch zum Beispiel. Dann so ein Mittelding, ne? So ein bisschen Jurin's Kengamo-mäßig hingehen, ne, nochmal hier die Crowd beruhigen und dann anfangen zu heben und dann aber halt auch dieser Delaney Wallace oder scheiße, ich habe seinen Namen vergessen, der aus Guyana mit diesem sehr abgespaceden Deadlift-Setup. Und ich finde sowas, also diese sehr überzogenen Setups, die es bringt ja nichts, ne? Du hast ja keinen Mehrwert explizit für den Deadlift, wenn du das Setup so machst, oder du hast auch keinen Mehrwert für deine Beuge, wenn du vorher noch eine halbe Stunde Choreografie machst. Aber gut, ne, whatever feels best for you. Und ich habe so das Gefühl, das färbt einfach ab, ne, dass die Leute, gerade sehr junge Typen, und da habe ich auch Erfahrungen in meinem Coaching-Team gehabt, dass sie dann so einfach irgendwas hinzufügen zu ihren Deadlift-Setups oder zu ihren Squat-Setups, die da eigentlich nicht hingehören. Und ich bin ja eigentlich auch ein Typ, der dann regelmäßig bei den Leuten schaut, ey, was machen wir hier? Brauchen wir das oder sollten wir das mal eliminieren? Ne? Dass man halt so mal wieder die Sachen ein bisschen aufräumt und die Leute auch so ein bisschen aus den Extremen rausholt. Weil ja, viel Cueing und viel Arbeit an Sachen kann halt auch dafür sorgen, dass man in so ja, extremere Ausführungen hineinrutscht. Siehe, ne, dass die Knie dann so an der Innenseite der Füße vorgeschoben werden als direkt über dem Fuß. Sowas kann dann davon kommen, wenn man halt sehr weit außen startet und dann anfängt, das zu cueen. Ja, hier beweg dich mal ein bisschen mehr nach innen und das halt immer weiter gemacht wird, ne, und dann halt nie irgendwie gestoppt. Und ja, also das wäre so mein erster Punkt. Hast du dazu erstmal noch einen Take?
Also ich denke, es gibt schon ein ja, dafür sprechende, dass man sagt, ich habe mein Setup und sobald ich mit dem Setup anfange, vergesse ich halt so ein bisschen alles rundherum. Mein Körper weiß, jetzt geht es gleich los mit dem Lift. Ich kann mich dadurch mehr fokussieren auf das, was gleich passiert. Also hilft vielleicht manchen Leuten so bei der Aufregung, in den Modus zu kommen, oder wenn die jetzt in einem komischen Commercial Gym sind oder alles ein bisschen die Umstände halt nicht so gut sind, dass man halt sein Ritual hat, also ist ja dann wirklich eher ein Ritual, um dann in der Zone zu sein, ne? Dass dann man nur noch an das denkt und nicht so, oh, ich bin so aufgeregt, ich muss jetzt gewinnen, der andere ist 3 vorher, meine Mutti guckt zu, sondern weißt du, dass man so eine Reihenfolge hat, wo man direkt auch dem Körper sagt, okay, gleich wird's schwer, gleich geht's los und wie man dann halt in den Tunnel reinkommt. Da finde ich das auch legitim. Ich finde aber immer, es sollte sich halt erstens ergeben, Es sollte zweitens nicht exzessiv sein und auf gar keinen Fall sollte man sich das versuchen, mit Absicht zu basteln. Also vor allen Dingen aus irgendwelchen Sachen, die jetzt nicht begründet sind. Viele dieser Setups, wenn jetzt der eine Fuß links, der eine Fuß rechts, dann nochmal, weiß ich nicht, so Schultern nach vorne und zurück, das sind ja alles Sachen, die sich Leute nicht als Setup ausgedacht haben, sondern die sie machen, weil sie sich an was erinnern wollen oder nochmal sich darauf vorbereiten wollen, was gleich passiert. Ne? Und dann haben die gesagt, ey, ich muss meine Füße irgendwie besser außen hinstellen oder ich ziehe immer die Schultern an, deswegen versuche ich die jetzt aktiv mal anzuziehen und locker zu lassen, um Bewusstsein dazu zu haben, die gleich locker zu lassen. Sowas zum Beispiel. Ne? Das wird dann manchmal wie so eine eigene Choreografie, was ja auch okay ist, weil man sich halt eben auch diesen Step-by-Step-Checklisten quasi durchgeht, ne? Und ich glaube, manchmal, wenn man dann halt seine Füße in so einem halben Dance hinstellt, ne, und so rumgleitet, okay, das wird dann halt affig, da machst du ja den Schritt ineffizienter, weil du konzentrierst dich nicht mehr, den Fuß ordentlich zu setzen, sondern du machst da halt so eine pseudomäßige Dance-Bewegung bei. Da kann das dann ja trotzdem wieder helfen, wenn man so sich sein eigenes Setup so angewöhnt hat, aber was du sagst, das sehe ich halt ganz genauso, dass Leute, weiß ich nicht, ihr Setup haben und dann denken die sich auf einmal, oh krass, der macht das, ich versuche jetzt auch mal so einen komischen Tanzfeuer zu machen oder ich versuche jetzt auch mal die Hüfte nach vorne und hinten zu strecken, weiß aber gar nicht, warum das der Lifter gemacht hat und ob ich das brauche und ob mir das hilft, ich mache es einfach, damit es besonders cool aussieht so, ne? Und dass ich auch mein Tanzfeuer habe, um in die Zone zu kommen und das finde ich auch völligen Blödsinn, weil du dich dann auf Sachen konzentrierst, die nichts mit dem Lift zu tun haben. Und da gibt es eigentlich schon genug Sachen, auf die man sich konzentrieren muss. Ne? Die lenken einen einfach nur ab, die machen einen nervös, die ziehen einfach vom Lift weg. Und anstatt dir Gedanken zu machen, welchen Tanz du vor deinem Deadlift machen solltest, sollte man sich eher wirklich konzentrieren auf die Sachen, die man gleich vorhat und die Cues, die ein oder zwei Sachen, die man durchsetzen will und dabei halt dann auch übelst schwer heben muss. Ne? Also so Sachen, wenn dann Leute so hyperventilieren oder sich auf die Brust kloppen oder irgendwie so reinsinken oder sich warm wippen, so, das kann ich ja alles verstehen. Das ist ja so aufhypen, versuchen, sich warm zu machen, sich vorzubereiten, hey, gleich kommt was richtig Schweres. Aber dann bei den anderen Sachen ist eine Sache, die mich ganz, ganz schlimm nervt, ist so Selbstdarstellerei dann bei einem Lift. Auch ich habe das Gefühl, ganz viele Leute, die dann so Herzchen nach ihrem Lift in die Crowd werfen, auch so beim Bodybuilding, da weiß ich, die haben sich vorher überlegt, was wird mein Dance-Move sein, wenn ich dann meinen dritten Versuch gemacht habe und nach meinem zweiten winke ich nur und nach dem dritten mache ich dann meine Verbeugung vom Publikum, und dann darf ich nicht vergessen, dann werde ich dem Judge noch Hallo sagen, aber alles immer mit dem Hintergedanken, damit ich cool aussehe und damit die Leute mich gut finden. So. Ja. Und das geht mir so auf die Eier. Also das, dieses ja. Generell, ich mache alles für andere und ich muss cool aussehen dabei und gefallen, so, das mag ich nicht.
Ja, ich kann da mal so zwei Beispiele nennen. Also das eine ist, ich hatte mal einen Athleten, der hat bei Wettkämpfen, ne, also jetzt nicht unbedingt im Training, aber bei Wettkämpfen explizit, hat er, es gibt ja im Regelwerk den Punkt, dass du, ne, das einzige Piece of Equipment, was du, nachdem du Richtung Plattform gelaufen bist, noch adjustieren kannst, ist der Gürtel. Mhm. Und der, ich weiß nicht warum, aber dachte sich dann einfach, ja, das reiht sich einfach aus und gehe zur Beuge mit meinem Gürtel in der Hand. Also der hatte den, ne, hinten im Warm-up, als er sich dann die Hände eingekreidet und die Handgelenksbandagen festgemacht hat, hatte der den Gürtel dran, hat ihn dann abgemacht, ist mit dem Gürtel in der Hand zur Plattform gelaufen, hat den Gürtel dann an der Plattform wieder dran gemacht.
Ja.
Das ist so das eine Ding, wo ich mir dachte, wow, okay, also muss jetzt nicht
unbedingt sein. Hast du gesagt, ein Athlet oder ein ehemaliger Athlet?
Ein ehemaliger Athlet. Und, und das andere ist, ich könnte jetzt locker 5 Leute im deutschen Powerlifting nennen, die seit 2019 angefangen haben, mit der Kette im Mund zu beugen, nachdem Russell das gemacht hat.
Ja,
so, die sich dann, also ja. Ne, das bringt dir halt nichts. Ich meine, das ist jetzt kein Riesen, ich mache 30 Liegestütze vor meinem Squat-Ding, aber trotzdem, weiß ich nicht, also mir kann ja keiner erzählen, dass man von selbst auf die Idee kommt, ich nehme jetzt meine Kette im Mund. Um zu beugen, sondern das hat ja. Man schon gesehen. Ne? Also Russell hat damit angefangen, dann hat Weiss, also Sean Mills, hat es dann nachgemacht und dann ging das in Deutschland wirklich, ging rum wie Sau. Also jeder zweite, auch irgendwie 93er, 83er Lifter hat dann angefangen, mit der Kette im Mund zu beugen oder sich die Kette dann nochmal extra in den Mund zu nehmen, um dann mit der Beuge anzufangen. Russell macht es übrigens nicht mehr. Also an die Leute, die das jetzt noch praktizieren, ihr könnt jetzt auch wieder aufhören damit.
Es erinnert mich so ein bisschen an Kinder, die ja einfach intuitiv, um Sachen zu lernen, spielen ja Rollen nach, ne? Also so im das kann jetzt wirklich beim Spielen sein, dass sie so sagen, oh, ich bin jetzt hier Arzt und ich bin Verkäufer und Bäcker und hasse nicht und ich bin die Mutti und du bist mein Sohn oder, ne, dass man verschiedene Rollen einfach, die man gesehen hat, nachspielt, um halt einfach Erfahrung zu sammeln, ne? Und das hat man ja dann auch in der, nicht nur jetzt im Spiel, sondern das hast du ja bei Kindern auch in der Entwicklung, dass die ja, ich sag jetzt mal anders, Phasen durchleben, ne, um sich auszuprobieren, was gefällt mir. Und da scheinen Leute, das ist generell auch ein Eindruck, dass Leute sich noch überhaupt nicht gefunden haben mitunter, ne? Das ist jetzt mal ganz weit weg vom Powerlifting oder sehr, sehr generell, aber man beobachtet es wieder, dass es so einen Schlag von Menschen gibt, die auch meiner Meinung oft die sind, die sagen, ah, sie haben voll Sinn für Mode, wo du aber merkst, ihr habt halt gar keinen eigenen Stil. Ihr versucht gerade das zu finden, was gerade cool aussieht, wie du schon sagst, ne, viel nachmachen. Und ich spreche auch nichts dagegen, wenn man was sieht und sagt, hey, das sieht geil aus, ich würde es auch mal probieren, wie das aussieht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man nur versucht, irgendwie am Zahn der Zeit zu sein und das macht, was andere auch cool finden, damit ich jetzt auch cool wirke und die Leute gut über mich denken. Und anstatt so wirklich sich zu fragen, hey, wer bin ich, was will ich ausstrahlen, wer will ich sein? Und ich finde, sowas hat man mit 16 und ja, so, weißt du, Teenie-Jahre, wo man so sagt, Ich probiere jetzt mal den Stil aus und das ist jetzt vielleicht mein Ding. So, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist aber, ist auch gar nicht schlimm, wenn man das irgendwie später noch weitermacht, aber es fällt mir auch generell auf diese, deswegen meine ich das so ein bisschen, diese Darstellerei, wie komme ich gut an? Ich hatte neulich einen entscheidenden Moment, wo mir auch Kona, ich habe ja diese Laufschuhe fotografiert und die sehen halt voll scheiße aus. Und ich habe auch vorher gedacht, das war auch immer mein Argument, ich kann die nicht anziehen, so, also im Alltag, das ist halt überhaupt nicht das, was ich mag. Und ja, dann habe ich so, Falk auch geschickt, so ein paar Sachen, da geht das, ne, habe in die Gruppe geschrieben, hier, die sehen jetzt nicht cool aus, aber ich glaube, die kann man anziehen. Oder irgendwie hat dann Kona geschrieben, ja, selten sowas Uncooles oder so gesehen. Und dann habe ich mir auch gedacht, Kona, ich wünsche dir, dass du bald in die Phase kommst, wo es dir egal ist, ob die Leute dich für cool halten oder nicht. Weil da habe ich mir auch gemerkt, ist mir eigentlich scheißegal, ob du mich für cool hältst oder nicht so. Und ich werde bald hier der Jack Wolfskin-Date. Ich gehe auf das 40 zu, wo ich dann noch funktionelle Kleidung habe. Aber da habe ich auch in dem Moment realisiert, also, ne, oh, gehe ich hier, nehme ich mir das jetzt zu Herzen oder mache ich da jetzt auf Trotz oder was weiß ich. Und da habe ich gemerkt, oh nee, eigentlich ist mir das wirklich egal, ob jemand in dem Alter oder, also ich meine, weiß ich nicht, wenn jetzt ein paar Frauen sagen würden, auf die ich stehen würde, dann wäre das vielleicht ein bisschen blöd vom Gefühl her. Aber so bei irgendwelchen, vor allem bei irgendwelchen jungen Leuten, die dann auch sich ausprobieren, ist mir das so egal, ob die das cool finden oder nicht.
Ja, muss man auch nichts drauf geben. Gudi, haken wir den Punkt mal ab. Was ist denn dein erster Punkt, den du vorstellen möchtest?
Ich bin ja schnell durchgekommen. ich habe auch nur so generell sehr, sehr, wir fangen mal mit dem hier an. Und zwar habe ich so diese Beobachtung oder den Trend gesehen, dass gefühlt viele Leute gar kein so richtig inneres Feuer mehr für eine Sache entwickeln. Dass sie sehr abhängig sind von äußerer Motivation und denen so ein bisschen der Biss fehlt. Aber nicht nur so nach dem Motto mit dem Kopf durch die Wand, sondern auch, was du mal so schön gesagt hast, ich mache halt das, was nötig ist, so, ne? Weil ich will das. Und so mit der Verletzung, ne, ist mir egal, wann ich das schaffe, aber ich weiß, ich werde das irgendwann schaffen und mache einfach, ich frage, was muss ich machen, dann beschwere ich mich kurz und dann mache ich es einfach, ne? Und dass viele Leute vielleicht so eine Motivation haben, weil sie gerade irgendwie auf einem Anime-Trip sind und was Geiles gesehen haben oder einen krassen Lifter gerade gesehen haben, der einen krassen PR gemacht hat, aber dass, wenn die mal gerade keinen Bock haben und die äußere Motivation fehlt, dass dann denen so dieser innere Biss fehlt, was trotzdem zu machen, obwohl man nicht motiviert ist, und das ist dann auch so ein, ja, wie zur Arbeit gehen ist so, ne? Ich will ja Geld verdienen und ein gutes Leben haben und weiß ich nicht. Und da halt aber noch wichtiger eigentlich, ich will ja mein Ziel erreichen und ich habe Bock, stark zu werden. Und ich habe jetzt gar keinen Bock zu trainieren, aber ich weiß ja, warum ich das mache. Und dann motiviere ich mich selbst und nicht, oh scheiße, ich habe jetzt keine Motivation, ich brauche doch jemanden, der mich motiviert. Weißt du, was ich meine? Dass das, ja. dass viele Leute manchmal so phasenweise motiviert sind. Das ist ja meistens so Motivationsschub von außen. Aber das, vielleicht ist das Disziplin. Und dass man so bereit ist, so, mir ist mein Ziel wirklich wichtig und ich mach's auch, wenn ich nicht motiviert bin. Und ich weiß nicht, ich glaube manchmal, ich finde das schade, dass das wenige so diesen echten Pokémon, One Piece, was weiß ich so, ich habe einen Traum und ich will das einfach durchziehen. Vor allen Dingen, das ist ja wirklich eine Serie und Fantasie, ne? Aber der Alltag ist doch so, ja, ich gehe halt hin und klar, wir machen was Wichtiges vielleicht in meinem Job oder ich bin da ein integraler Bestandteil. Aber das Powerlifting ist doch auch wie so ein Abenteuer, weißt du? So was Krasses, was halt nicht alltäglich ist, wo man am Tisch sitzt, so wie in einer Band spielen. So, wir haben ja auch Musik viel damals gemacht. Und ich fand das immer cool und finde das schade. Weiß ich nicht, dass vielen so dieses Brennen so ein bisschen fehlt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, es, also um deine Anime-Analogie nochmal aufzugreifen, also One Piece läuft seit 1140 Folgen. Das ist on air gegangen 1999. Also da waren die meisten, die jetzt hier so im Jugend-Junioren-Powerlifting aktiv sind, noch gar nicht geboren. Kann man sich vielleicht nochmal vor Augen führen. Also selbst Ruffy hat One Piece noch nicht gefunden und der sucht seit 26 Jahren. Geil, ja.
1040 Folgen.
Und ja, wenn ihr jetzt noch nicht Weltmeister seid, dann müsst nach einem halben Jahr, dann müsst ihr auch nicht die Flinte ins Korn werfen. Also wenn ihr die Messages, also wenn ihr schon so diesen Anime-Style praktizieren wollt, dann versucht auch die Messages zu verstehen. Und da geht's halt immer darum, Adversity zu overcomen und sich nicht direkt vom kleinsten Gegenwind unterkriegen zu lassen und wenn man auf die Schnauze fliegt, dann halt aufzustehen und weiterzumachen und nicht die Frage zu stellen, so, ne, sollte alles Spaß machen, aber man hat ja Dinge angefangen, weil sie Spaß machen, nur weil man jetzt irgendwie eine Phase hat, in der es vielleicht nicht so bockt, dass man sich da vielleicht auch einfach mal durchkämpfen muss und nicht einfach aufgibt und aufhört. Ja, finde ich, ist ein sehr guter Punkt.
Es fehlt da ja auch ein bisschen die Vision dann bei vielen Leuten, ne? Und ich glaube, das ist ja, was wir in den letzten Folgen auch schon besprochen haben, dass viele als Ziel haben, als konkretes Ziel, ja, ich will da den Preis gewinnen und ich will da in den Kader kommen in einem Jahr oder zwei Jahren oder auf der DM starten. Aber wenn es nicht klappt, dann geben die Leute halt auf und dann merkst du, es ist halt kein gutes Ziel deswegen, weil es halt eventuell nicht klappen kann. Aber die haben dann gar keine Vision, so, ey, ich will das irgendwann schaffen, so, ne? Und egal wie lange es dauert, so. Das fehlt so, ne? Dieses egal wie lange es dauert oder wann das passiert, ich mach's trotzdem, weil ich das will. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Und da bin ich auch wieder dankbar für meine Athleten, die natürlich immer eine Vision haben und geil ackern. Ich weiß, da hören ja auch viele rein und dann fühlen die sich manchmal angesprochen, obwohl die gar nicht gemeint sind.
Ja, das stimmt. Das muss man vielleicht auch nochmal richtig stellen. Also wir üben ja öfter mal Kritik an so Lifter-Typen und auch Coaching-Typen und Typen von Zusammenarbeit. Und im Regelfall sind wir mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr zufrieden, weil wir uns ja auch gerade dahin entwickeln, uns das auszusuchen. Also die Leute, mit denen wir nicht zusammenarbeiten wollen, mit denen arbeiten wir auch nicht zusammen. Also ich habe jetzt schon ein paar Anfragen abgelehnt, bei denen es dann hieß, naja, ich würde jetzt mal gerne für ein halbes Jahr Coaching ausprobieren. Habe ich gesagt, nee, also wenn, dann machen wir das halt als Commitment und wir wollen Gas geben. Und nicht mit, ja, in einem halben Jahr möchte ich meine DM-Quali. Und wenn das nicht klappt, dann höre ich auf mit Powerlifting. Das ist mir egal. Also selbst wenn du der talentierteste Athlet in Deutschland bist, mit dieser Art von Einstellung möchte ich einfach nicht zusammenarbeiten, sondern ich möchte mit dir an deinen Zielen arbeiten. Das ist für mich die oberste Priorität. Und das möchte ich machen, solange es dauert. Und wenn wir das Ziel irgendwann erreicht haben, gibt es neue Ziele und nicht, ah, dann habe ich das geschafft und dann bin ich fertig, sondern es geht immer weiter. Also das ist so die Einstellung, die wir suchen und wir sind uns auch sicher, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, halt diese Einstellung haben.
Und auch andersrum, dass wir halt auch diese Einstellung haben, weil wir müssen, also Coaching ist ja Zusammenarbeit und ich glaube, du hast ganz gut gesagt, das macht ja das aus, dass man, damit das funktioniert, diese Zusammenarbeit, müssen beide dieselben Träume haben. Und dann aber auch sich in den Zielen einigen, damit man, und natürlich auch in den Methoden, das muss natürlich auch da sein. Aber ja, also wir haben das halt, ne? Wir wollen halt die Leute krass machen. Auch wenn die sagen, oh, ich bin doch vielleicht nur ein Hobbylifter, dass man sagt, hey, nee, du kannst mehr. So. Und ich glaube, irgendwann kannst du das und das auf jeden Fall schaffen. Und ob das jetzt ein Jahr oder drei Jahre dauert, aber ich will die auf einer DM sehen. So, ne? Und das funktioniert dann natürlich nicht, wenn der Athlet nicht dieselben Ambitionen hat. Das kann man vielleicht so sagen, ne? Ziele und Ambitionen ist auch ein schönes Wort. Dann funktioniert das nicht. Aber wenn man die halt hat, dann ist es halt ein guter Match. Das merke ich auch gerade so mit den Athleten. Da vibet es dann einfach, das funktioniert. Beide ziehen am Strang und stecken dasselbe rein. Und das, glaube ich, macht auch ein sehr gutes Coaching aus.
Ja, denke ich auch. Gut, Punkt vermerkt. Ich mache weiter mit meinem nächsten Punkt. Und nehmen wir mal, ja, dass nur noch SPD-Movements trainiert werden. So. Und ich fand, das ist ein Extrem, das ist jetzt nicht so häufig vertreten, aber es gab auf jeden Fall mal eine Zeit im Powerlifting, auch im deutschen Powerlifting, in dem es so mehr oder minder verschrien war, Assistenzübungen auszuwählen und die durchzuführen. Und da hieß es auch mal, kleines Zitat von einem sehr bekannten deutschen Coach: Ich hasse jede Zeile, die ich zum Trainingsplan hinzufügen muss. Klar, das kann man so ein bisschen auch auf so einen Minimalistic Approach runterbrechen und ich sehe das ja genauso. Und wir sollten nur das oder erstmal nur das tun, was wir wirklich tun müssen und nicht unbedingt viel, viel mehr. Wenn ich mich halt davor verschließe oder weigere, mehr als nur Squat, Bench und Deadlift zu trainieren, dann werde ich halt langfristig immer irgendwie Potenzial auf der Strecke lassen und schlimmer noch meine Anfälligkeit für Verletzungen massiv vergrößern. Und das ist irgendwas, was ich zumindest im Coaching vermeiden möchte. Klar wird man immer irgendwie Vorteil insofern daraus ziehen, dass man trainiert halt hyperspezifisch und wird halt in den Lifts auch sehr gut. Und es wird einen auch kurzfristig, also ich würde sagen, so in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten wird einen das auch sehr, sehr gut machen. Aber halt auch nur erstens, wenn die Basis stimmt und zweitens, wenn man damit, also erstens vielleicht nicht so verletzungsanfällig ist und dann aber auch damit fein ist, eben ja sehr, sehr einseitig oder eindimensional zu trainieren. Genau, und deshalb ist so der langfristigere Approach auf jeden Fall klar, viel SPD trainieren, keine Frage. Das ist ja unser Butter und Brot, aber auch entsprechende Assistenzen und Accessories auszuwählen. Aber darüber haben wir ja in den letzten 88 Folgen schon ausreichend viel gesprochen.
Ich kann dazu nur sagen, ich habe 2 Athleten bekommen, die sind eine Weile bei mir, die haben auch nur SPD trainiert. Ich glaube, der eine ganz viel Lateral Raises und SPD, der andere wirklich nur
SPD. Aber Lateral Raises so immer zuerst.
nee, am Ende, aber das war dann noch für die Optik wichtig. Und der eine hatte so krasse Schulterprobleme, dass er nicht mehr die leere Bar benchen konnte. Der andere, mal abgesehen von Schulterschmerzen und generellen Wehwehchen, der konnte seine Ellbogen nicht strecken, ohne Schmerzen. Habe ich auch gefragt, also Shoutout geht raus an Michele und Paul. Das war auch sehr, sehr krass, weil habe ich auch gefragt, wie machst du denn deinen Sumo, wenn du die Arme nicht strecken kannst? Ja, tut halt weh. Und das war auch im Alltag dann mit Schmerz verbunden. Und ja, wir haben jetzt, ich glaube, 2, 3 Blöcke zusammengearbeitet. Bei Paul ist relativ frisch. Da sind wir im Prozess. Wird aber auf jeden Fall besser. Da entdecken wir auch gerade Sachen, wo wir gut ansetzen. Und bei Michele war das richtig krass. Der ist jetzt im Alltag eigentlich, klar gibt es mal einen Tag, wo es wieder ein bisschen zackt, aber eigentlich komplett schmerzfrei, auch im Training. Und das gab es seit 3 Jahren nicht. Mhm. Und das einfach nur, was heißt in Anführungszeichen nur, aber indem wir viele Armübungen trainiert haben, halt hinterm Körper, vorm Körper, überm Körper, beziehungsweise vorm Körper arbeiten wir halt schon sehr, sehr viel. Aber einfach wieder die Schultergelenksbeweglichkeit hergestellt, dann ein bisschen gegenrotiert gegen den Arm, weil du hast dann halt nur Innenrotation, nur Kompression. Und das hat mich auch überrascht, wie schnell das geht. Und da deswegen der Shoutout, weil da sehr ambitioniert damit gearbeitet wurde. Also da hatte ich am Anfang gedacht, so, ob das was wird mit den Ansagen, ich hasse alles außer SPD, ich liebe SPD, alles andere finde ich scheiße, mache ich nur, wenn es sein muss. Wurde dann sehr schnell zu, ich habe richtig Spaß dran, die Accessories zu pushen und da besser zu werden. Und das wurde sehr, sehr gewissenhaft erledigt und dann auch mit entsprechenden Erfolgen. Also da wieder Shoutout für die Leute, die dann coole Ziele haben und bereit sind, die Arbeit reinzustecken.
Shoutout. Okay, dein nächster Punkt.
Scheiße, ich bin wieder dran, ich quatsch zu viel. Ich nehme eine Sache, da lasse ich dich mal komplett darüber reden. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu ähnlich, dann habe ich ja nur zwei. Ich meine, ich habe einen Punkt hier, dass Leute beim Sumo versuchen, die Range of Motion einfach so kurz wie möglich zu machen, was sich vor allen Dingen oft daran äußert, dass sie einfach so breit wie möglich stehen. Das sehe ich übel oft. Und dann wundern sich die Leute, warum die technisch so schwer in den Lockout kommen oder Startposition nicht halten können. Auch bei eigenen Athleten stelle ich das doch immer mehr fest, dass da wirklich, wie vorhin schon erwähnt, ein Problem eher kaschiert wird, anstatt was zu optimieren und nochmal zu unterstützen.
Ja.
Und dann habe ich halt noch, dass Talent überbewertet wird und dass viele Sachen nur gemacht werden aus Vergleich. Du darfst ja aussuchen, welches Thema wir nehmen von den beiden.
Ja, das mit dem Talent, darüber könnte ich mich auf jeden Fall gut aufregen. Ich würde aber mal dieses Technik in Anführungsstrichen maximieren nehmen, weil ich das ganz interessant finde, weil ich ja auch sehr Athletenbezug habe, relativ viel. Und auch da zum einen gibt es Leute, die arbeiten sich dann halt immer so Schritt für Schritt in eine Richtung, in so ein Extrem. Und dann gibt es aber auch die Leute, die so komplette Gegenteil sind, die dann in der einen Woche super breit stehen, in der anderen Woche extrem, also keine Ahnung, Sumo-Lifter, ne? Die dann Frogstance stehen und sagen, oh, das ist es jetzt, das ist richtig geil. Und dann irgendwie so total inkonsistent sind in ihrer Ausführung. Und ich finde, das ist beides auf einem ähnlichen Niveau, wobei ich halt das Erstere, ne, dieses Schritt für Schritt in irgendein Extrem rein, also in ein Extrem reinarbeiten, ganz gut nachvollziehen kann, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ne, du hast halt so Bewegungen, die kriegst du gecued. Irgendwann mal. Zum Beispiel im Sumo sagt dann einer, ja, stell dich mal ein bisschen breiter hin.
Und knees out.
Oder, ja, ist ja auch egal, aber ne, sagen wir mal, stell dich breiter hin. Dann fängst du an, dich breiter hinzustellen, kriegst dafür Lob. Stellst dich noch breiter hin, das fällt dann vielleicht erstmal nicht großartig auf. Ne, sieht weiter gut aus, performt gut. Und Schritt für Schritt arbeitest du dich dann halt in irgendeine Richtung, in der du halt eigentlich komplett die Kontrolle über dein Setup verloren hast. Ich hatte auch, oder ich habe auch immer noch Athleten, bei denen wir dann so dann gegenwirken müssen irgendwann. Ne? Dann hast du halt von einem ursprünglichen Cue, den du mal gegeben hast, der so relativ moderat ist, der wurde dann halt komplett ausgereizt. Und dann hast du halt, ja, sehr, sehr starke Rundung im Rücken oder fehlende Midline Rigidity, Bracing leidet drunter, kriegst dann gar keinen Leg Drive mehr rein in den Deadlift. So solche Sachen. Oder auch bei der Bank, Thema Leg Drive, ne, wenn du sagst, hier stell mal die Füße ein bisschen weiter nach vorne, dass sie dann halt Schritt für Schritt immer weiter nach vorne gestellt werden, dass die eigentlich irgendwann fast vom Boden abheben, also eigentlich fast eine Larsen Press machst und dann der Leg Drive gar nicht mehr so richtig gut funktioniert. Und du dann sagst, hier, nimm mal die Füße wieder ein Stück zurück und dann heißt's, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll die Füße nach vorne nehmen. Also das ist mir schon öfter passiert und da muss man auch einen guten Blick für entwickeln, da ja, rechtzeitig zu intervenieren.
Ja, dieses Überfüllen von Cues kenne ich auch, ne? Da finde ich es immer wichtig, dass man selbst seine gute Technik sucht und der Coach eher einen Tipp gibt, welche Richtung könnte es denn gehen. Aber nicht so, okay, ich höre jetzt nur auf den Coach breit stehen. Okay, ich versuche jetzt so breit wie möglich zu stehen oder erstmal direkt richtig super breit. Sondern die Frage ist dann so, welcher Stand fühlt sich am stärksten an? Und der Tipp von meinem Coach war, es könnte im Vergleich zum aktuellen eher wahrscheinlich ein breiterer Stand sein. Oder ne, wenn du sagst, hey, du bist zu viel auf deiner Ferse, versuch ein bisschen Druck auf den Vorderfuß zu geben. Dann nicht so doll bitte auf den Vorderfuß stellen, dass die Ferse abhebt und dann wieder zurück und dann, oh, du hast doch gesagt, so dass das habe ich auch bei vielen Athleten, das, was ja auch normal ist, man schwankt halt ein bisschen zwischen Extremen. Was aber wichtig ist, dass man selber immer diesen effizienten Punkt sucht und das nicht auf Kosten von anderen Sachen macht, ne? Ich glaube, so Sachen, viele Sachen funktionieren auch bei leichten Gewichten dann besonders gut, wenn man zum Beispiel krass einrundet, ne? Dann kriegt man das halt viel leichter hoch, so die Gewichte. Das fühlt sich alles viel leichter an. Aber sobald es dann schwer wird, merkt man, oh, ich kriege die Sachen gar nicht mehr in den Lockout. Da kann es dann zum Problem werden.
Ja, d'accord. D'accord. Dann habe ich aber, also mein letzter Punkt, da würde ich auch zwei Angebote machen und du kannst entscheiden, was du machen möchtest oder was wir nehmen. Das eine ist auch ein bisschen an Anlehnung an die letzte Folge, kommt Bewegungen aufsplitten und daraus dann Variationen machen, die bestimmte Segmente des Lifts trainieren sollen, in Anführungsstrichen. Finde ich schon ein sehr starker Punkt. Und der andere wäre klassische Blockperiodisierung.
Ich würde diese klassische Blockperiodisierung, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es macht keiner mehr, aber es machen ja doch noch sehr, sehr viele.
Doch, das machen einige. Wobei man auch sagen muss, die beiden Punkte hängen immer ziemlich miteinander zusammen.
Ah, verstehe. Na, können wir ja dann irgendwie vielleicht auch so aufgreifen, dass man teilweise immer erstmal nur Einzelmovements trainiert. Müssen ja auch nicht Top 3 sein, kann ja auch Top 4 sein, ist ja egal.
Ja,
von mir. Also, einerseits macht man das ja auch, ne? Guck mal, wenn du ein ADL und eine enge Leg Press trainierst, dann machst du ja nichts anderes, als die Teilbewegungen oder Teilqualitäten eines Lifts zu trainieren. Du meinst eher so Range of Motion mäßig oder wie? Dass man dann.
Ich meine dann schon.
ADL irgendwie, oder?
Also Blockpuls für den Lockout, Blockpress für den Lockout, Pinpress für den Lockout. Also irgendwie sind es immer so Lockout-Probleme, komisch, oder?
Aber es sind auch immer von Leuten, die prädispositioniert sind. Ah, Dieselberg gefehlt. Einfach eine saubeschissene Technik zu haben. Und einfach eine übelste Kack-Startposition und deswegen kommen die nicht in den Lockout. Sowohl bei der Bank, wenn du halt komplett activate your lats und übelst reinziehen und übelst getackt und dann wundert man sich, warum man den Lockout nicht schafft. Ja, weiß ich nicht. Was soll ich dazu sagen? Und das ist ja auch wirklich, damals waren ja die stärksten Heavyweights diese typischen Equip-Lifter. Heute nicht mehr, finde ich. Heute sind das schon die Leute. Klar, das sind auch mit engem Griff, aber wer von den Top-Athleten trainiert heute noch eine Boardpress oder einen. Klar gibt es da einen, aber dann gibt es 99 Gegenbeispiele, die das halt nicht machen. Nein. Und die Frage ist immer genau, wenn jetzt jemand sagen würde, hey, aber der und der trainiert auch nur SSPD und der ist voll stark. Ich mir denke, ja, A, wie lange noch? B, warum sind alle anderen noch stärker? Und könnte der nicht auch noch stärker sein? Was man jetzt oft gesehen hat, ne? Dass ein Taylor Edward auf einmal Variationen trainiert oder auch mal einen Topset reinnimmt und auf einmal läuft es deutlich besser. Tja.
Ja. Es ist eigentlich wenig überraschend, muss ich sagen. Ja, es ist so, meine Beobachtung fällt halt immer irgendwie auf. Wir nehmen jetzt einen Lift und dann schnippeln wir den so ein bisschen auseinander und dann verteilen wir das so über die Woche. Oder, und das ist das Allerbeste, wir machen einfach beides an einem Tag. Das heißt, du machst erst Lift-Offs, 3 Sätze vom Boden.
Mhm.
Bis zum Knie und danach machen wir noch ein bisschen Blockpuls.
Ja, da sehe ich dann, hey, perfekte Überleitung für meinen dritten Punkt, für meinen letzten Punkt. Ich weiß nicht, ich zähle ihn mal mit. Aber es wird nicht versucht, komplexe Sachen zu verstehen und Sachverhalte werden dadurch einfach unnötig kompliziert, anstatt die simpler zu machen. Oder es werden Sachen implementiert, die nicht verstanden werden und die dann so pseudo, das ist vielleicht so eine Magic Pill jetzt. Ja. Also dieses generelle Unverständnis und was dann oft darin mündet, dass eine Sache, wo man eigentlich sagen sollte, hey, lass uns mal das runterbrechen, was sind hier die wichtigen Sachen, dann können wir uns nämlich konzentrieren, wie können wir die manipulieren, werden dann immer noch 1000 andere Sachen eingeführt, meiner Meinung nach, weil überhaupt nicht das Verständnis da ist, was macht man hier eigentlich gerade. Also, wenn, das trifft auch für mich für bessere Coaches zu, aber wenn dann irgendwie einen Single, da machst du nochmal einen Top-Triple, dann machst du nochmal, weiß ich nicht, 5er mit Drop-Offs ab einer bestimmten Intensität und dann macht man danach nochmal eine Variation. Digga, wenn dann der Lift nicht läuft, woran liegt denn das jetzt? Müssen wir vielleicht noch einen zweiten Drittel? Soll ein 5er Back-Off zu einem Triple werden? Soll der Single zu einem Triple werden? Soll der Variation, vielleicht ein Satz mehr Variation und davor? Weißt du, das ist alles so. Du machst die Sache komplizierter und die ist eigentlich schon, also die ist jetzt nicht super komplex, aber warum eine Sache, die man vereinfachen kann, komplizierter machen? Und das ist genau, was du sagst, ne? Warum machen wir einen Lift-Off und dann einen Lockout? naja, das eine um die eine Hälfte und die andere die andere. Ja, dann mach doch einfach normal. So, und dann hast du ja anscheinend nicht verstanden, was gerade das Problem beim Athleten ist.
Oder aber das ist ja genau das Problem, ja. Das ist ja genau der Punkt.
Also man könnte es ja mal ins Extrem ziehen, ne? Dann würde ja nach der Logik, könnten wir die Bank in 4 verschiedene Range of Motion einteilen und erst macht man nur 10-mal den oberen Teil, dann macht man das, den zweite Viertel, dann das dritte Viertel und das vierte Viertel.
Ja. Ja,
also genauso wie mit Partials oder so, da denke ich mir auch immer, was ist der krasseste Partial? Ist eine isometrische. Wir wissen alle, isometrisch sind weit unterlegen zu einer zumindest kompletten Bewegungsumfang, in dem es getestet wird. So.
Ja.
Ja, und dann denke ich mir mal, weißt du, was du da tust? Oder ist es einfach so, du kannst ja dann rausreden, ne? Dann ist es so komplex, das Programm, man weiß nicht mehr, woran es liegt. Und
ich glaube auch genau, das ist der Punkt. Also ich denke halt an einen sehr konkreten Schwung an Coaches, die ich jetzt natürlich nicht namentlich nennen möchte, aber da, ne, die haben halt so diesen Drang, ihren Berufsstand zu rechtfertigen irgendwie. Und zwar damit, dass sie irgendwie dass sie in der Lage sind, super komplexe und super anstrengende Pläne zu schreiben. Und ich denke mir so, ja, Alter, also wenn ich, jeder Mensch könnte jetzt so aus dem Stegreif ein 20-Minuten-Training zusammenschreiben, was extrem anstrengend ist. So. Und danach bist du tot. So, dann kannst du von mir aus auch 3 Wochen nicht trainieren. Aber ist das die Qualität eines Coaches? Nein. So, die Qualität des Coaches sollte halt sein, die Muster zu erkennen, die sich in deinem Training abzeichnen und das zu verbessern, was zu verbessern ist und nicht unnötig zu verkomplizieren, halt, wie du es gesagt hast. Ne? Da geht es dann nicht darum, irgendwie performt der Deadlift nicht und irgendwie performt auch der Bottom-Part der Bewegung nicht. Muss ich jetzt die Bewegung nochmal aufsplitten? Muss ich nochmal zusätzlich Lift-Offs in der Woche trainieren? 2-3 Mal? Oder was soll ich machen? Sondern vielleicht fehlt mir einfach eine Übung als Priming oder 2 Tage vorher. Vielleicht brauche ich auch nur einen Satz mehr. Und du hast mal irgendwo einen Spruch geklaut, den habe ich jetzt auch an viele meiner Athleten weitergegeben. You may be closer to the perfect plan than you think. Ich glaube, das war nicht von mir. John Song.
Das habe ich.
Ah ja, okay. John Song hat das, glaube ich, gesagt.
Nee, stimmt. Dieses Meme, wo man nach dem Goldgraben, ne? Und dann der eine hört genau davor auf, von dieser Goldgrube.
Also würde da so mit reinschlagen, aber ja, das, also irgendwie ist ja oft der Approach, wenn ein Plan nicht läuft und von mir aus auch alle 3 Lifts in einem Block nicht laufen, dann einfach die komplette Blockstruktur oder die Trainingsplanstruktur zu verwerfen und alles nochmal komplett auf Null und dann von Null auf aufbauen, statt halt so atomare Änderungen vorzunehmen, die möglicherweise einfach genau das bringen, was wir brauchen. Ja, dass mal hier ein Satz hinzugefügt werden muss oder da einer weggenommen werden muss oder dass wir da eine Übung austauschen müssen oder so. Das sollten die Gedankengänge sein hin zur Perfektion eines Trainingsplans, statt die Sache einfach wieder unnötig komplex und kompliziert zu machen und dann selber halt den Überblick zu verlieren und das dann halt immer vor dem Athleten rechtfertigen zu können mit, ja, wir machen jetzt sehr viel anders und deshalb läuft's beschissen. Und ich glaube, dass deutsches Coaching, na gut, vielleicht nicht unbedingt deutsches Coaching, aber Coaching aus diesem Schwung von Leuten, den ich meine, halt hauptsächlich daraus besteht, ne, dass du einfach so weit verkomplizierst, dass du eine gute Ausrede dafür hast, dass deine Trainees keinen Fortschritt machen.
Das Training einfach
sehr komplex ist und man weiß es halt nicht.
Könnte man ja uns auch vorwerfen, ne? Wenn du jetzt irgendwelche Drills einbaust oder hier dich auf Fußdruck konzentrierst, Technik, dass man sagt, ihr macht das unnötig kompliziert. Ich glaube, die Kernmessage ist immer, du kannst es nur so kompliziert machen, wie du auch noch verstehst, was du hier machst. Weil was heißt Komplexität oder kompliziert komplex, heißt ja, wir machen es detaillierter. Aber da muss man auch die Details verstehen, ne? Und ich glaube, der Basic Intent von vielen ist erstmal, ja, wir machen dich jetzt irgendwie stärker. Und wie? Ja, Hypertrophie, Kraft und Dings. So, ja, das sind so gerade oberliegende Konzepte. Aber wenn du nicht verstehst, wie Hypertrophie funktioniert, wenn du nicht verstehst, wie die Sachen zusammenhängen, dann ist das halt deine beste Wahl, ne? Und das ist, ich, ist ja auch so, weil wir das ja genauso gemacht haben früher oder am Anfang. Also ich kann mich erinnern, dass man dann sagt, okay, ich habe hier Topset, Backoff, ne? Und dann, ah nee, der macht Straight Sets. Okay, dann ändern wir jetzt alles, machen jetzt komplett andere Rap-Range, komplett andere Intensitäten, komplett anderer Split. Das und das, weil ich das Modell da gesehen habe. Weil mein einziges Ziel ist, ja, wir wollen was finden, was krass ist. Aber du verstehst gar nicht, warum bestimmte Sachen gemacht werden. Warum wird denn hier Backoff und Dings? Warum denn am Secondary das und nicht die Rap-Range? Und wie individualisiere ich das, ne? Wenn diese Sachverhalte nicht klar sind, dann macht man halt so ein bisschen random Sprünge. Es ist auch so, kennst du das, wenn du dich erstmal zum Beispiel mit Split Squats? Das war früher so, ja, keine Ahnung, manche Leute machen das und die werden dadurch krass. Manche sagen, das bringt mir nichts, also mache ich es nicht. So, das ist die einzige Begründung. Du verstehst aber gar nicht, was machen denn Split Squats? Was unterscheidet denn einem Bulgarian von einem Frontfoot Elevated, von einem Kontralateral zu einem Ipsilateral, zu beidseitig beladen, zu SSB? Was bedeutet denn das, wenn man das macht? Und dann ist es immer so dieses, ah, keine Ahnung, der hat das im Plan gemacht, also wir probieren jetzt die Übung aus. Aber es ist gar nicht, ich habe eine Idee, ich will das bei dir verbessern und deswegen nehmen wir diese Übung, weil ich verstehe, was machen diese einzelnen Tools, wie verwende ich die. Das geht für mich alles so zurück auf Verständnis von der Materie. Und wenn das Verständnis fehlt, wird es dann halt oft sehr random, sehr ungezielt. Ne? Und das tut es ja vielleicht auch so ein bisschen dieses.
Ja.
Oh, jetzt fängt es zu regnen.
Ach, bei uns ist hier vorhin wirklich die Welt untergegangen. Ja, okay, ich habe mir deine Punkte aufgeschrieben, ich habe hier meine Punkte aufgeschrieben. Ich fasse beide nochmal kurz zusammen und dann können wir ordnen. Also, ich habe einmal die überzogenen Setups vorgestellt. Ich habe das Training nur noch ausschließlich SPD-Movements vorgestellt und dann das Bewegungen auf Splitten und Blockperiodisierungs Thema. Das waren meine drei Punkte und deine drei Punkte waren das Training immer nur noch in Abhängigkeit von externen Motivatoren stattfindet, also es kein inneres Feuer mehr gibt, fand ich übrigens sehr schön formuliert, sehr poetisch. Dass Technik maximiert wird, in Anführungsstrichen, also so pseudo-effizient wie möglich, und das letzte, Trainingspläne über das eigene Verständnis hinaus verkomplizieren.
Ja, das hast du auch immer gut zusammengefasst. Mit dem. Aber nach was willst du die ordnen? Wie schlimm wir einen Trend,
genau,
also wie,
auf der
wie
eins,
extrem
auf der, eins,
der gerade wird?
Nee,
oder
auf
wie
Platz
der uns
eins,
nervt? Oder?
Ja, wie sehr der uns abfuckt.
Also nur, also so persönlich, wie nicht, was hat das für den schlimmsten Impact für den Athleten, sondern was fuckt uns privat
genau,
jetzt am
also,
meisten ab, so von unserer subjektiven Meinung.
Genau, du stellst dir jetzt einfach mal vor, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, du bist in einem Gespräch mit einem Athleten, der vielleicht bei einem anderen Coach ist und der erzählt dir jetzt das alles, ne, dass er eigentlich nur noch SPD-Movements trainiert, wenn er Assistenzen macht, dann nur noch irgendwie Blockpulls und Floorpress.
Aber da wäre schon so mein Interesse, was schadet dem Athleten am meisten? Ich will eher so bei einem Bier, was mich am meisten auf die Eier geht. So will ich das eigentlich, weißt du, also wir können auch beides machen. Einmal so eine Top.
Ja, genau. Ja, okay, dann lass beides.
Was ist am nervigsten und was ist am schlimmsten, sage ich jetzt mal.
Voll. Nee, dann lass gern beides machen. Ich würde sagen, du versuchst mal meine zu ordnen und ich versuche mal deine zu ordnen.
Okay, wir haben SPD,
kannst auch nochmal mit,
wir haben Setup, wir haben Blockperiodisierung. Ja, also ich würde sagen, am schlimmsten finde ich, glaube ich, SPD finde ich am schlimmsten.
Mhm.
Nur SPD zu machen.
Ja, ist bei mir auch auf der 1.
Danach Blockperiodisierung und danach Setup.
Ja.
Und am nervigsten, ich muss ehrlich sagen, mich nervt das alles nicht. Mich nerven einfach meine Punkte. Das kann ich mir wahrscheinlich ausgesucht. Also ich kann mit
Makes
einem
sense,
leben.
Ja. Makes
aber
sense.
Also,
ohne dass von der, ich von der,
sauer
von
werde,
der,
wenn ich daran denke.
Von der Nervigkeit her ist natürlich die Blockperiodisierung und die Aufsplittung der Bewegung.
Mhm.
Dann die überzogenen Setups sind auf der 2. Und auf der 3 ist da tatsächlich nur die SPD-Movements trainieren. Einfach so vom persönlichen Abfuck-Faktor her, vom Abfaktor her. Wobei, ja, natürlich diese objektive und trainingsschädliche schädlichen Aspekte da ein bisschen hinten anstehen. Genau. Das wäre so mein Ranking. Bei dir also ich würde sagen, das, was du am trainingsschädlichsten finden könntest.
Nee, sag, was du am trainingsschädlichsten und dann.
Ja, oder so. Also ich würde sagen, dass so über das eigene Verständnis hinaus verkompliziert wird. Das ist ja, ne, matcht sich ja so ein bisschen mit meinen Punkten. Dann dieses kein inneres Feuer haben ist wirklich super nervig. Ne? Also das eine betrifft ja eher Coaches, das andere eher Athleten. Das letzte betrifft auch eher Athleten, nämlich das Technik maximizen, wobei man da sagen muss, das entsteht ja bestenfalls so aus einem guten Gedanken heraus, ne, dass man halt besser werden will, dass man so an was arbeiten möchte und dann übertreibt man es manchmal oder ignoriert vielleicht sogar Input vom Coach, was auch blöd ist, aber ne, es ist zu verschmerzen und daran kann man arbeiten, aber wenn halt jemand kein inneres Feuer hat und dann immer so, ah, heute hat es geregnet, da wollte ich nicht ins Training gehen, mäßig drauf ist, dann das fuckt schon in der Zusammenarbeit sehr ab. Und das ja über eigenes Verständnis hinaus verkomplizieren ist halt so eine, ja, irgendwie so Teil des Berufsethos, würde ich sagen. Und das nervt schon sehr, gerade wenn man dann irgendwie mit anderen Coaches in Austausch geht und dann irgendwelche Konzepte vorgestellt bekommt, die eigentlich so insgesamt überhaupt keinen Sinn ergeben.
Ich tue mich extrem schwer. Also ich meine, das mit diesen hier komplexe Sachen nicht verstehen, das betrifft ja eher so Coaches, glaube ich. Ich glaube, es gibt halt sehr erfolgreiche Athleten, die halt keine krasse Motivation haben, einfach weil es denen leicht fällt. Die brennen dann halt einfach schnell aus. Da wäre vielleicht noch so ein Argument, so langfristig die beste Version zu werden, da wäre das natürlich das Schlimmste. Weil wenn so die Grundlage nicht da ist, dann wird es schwierig. Ich glaube auch, starke Athleten kommen mit sehr, sehr komischen Setups zurecht. Mitunter. Auch wenn sie halt deutlich mehr leisten könnten oder weniger verletzt sind, keine Ahnung.
Ja, aber man darf es vielleicht auch nicht so im Best Case betrachten. Also wie kommen jetzt die besten 1% damit möglicherweise weg? Sondern ja. Wie betrifft das den Durchschnitt?
Ich sage, auch wenn das gar nicht so das Häufigste ist, aber wenn es auf passiert, was mich dann am meisten wirklich nervt, ist dieses, wenn Leute keine, diese Willen und diese Motivation haben und diese Vision, hey, das will ich mal sein. Was haben wir vorhin noch gesagt für ein gutes Wort dafür?
Ambition.
Ja, wenn die keine richtige Ambition haben. Und Ambition meine ich halt eine echte innere Ambition, nicht dumm Gelaber. So, das nervt mich halt. Wenn die Leute sagen, ja, ich will das und das und das und dann knicken die halt weg, so. Das fehlt mir, dass die das nicht wirklich so, dieses Brennen haben. Ja, ich glaube, das würde mich am meisten nerven. Und was den Leuten am meisten, sage ich jetzt mal, im Weg steht. Ja, wenn es das ist, dann auf jeden Fall auch das, ne? Nicht am häufigsten, aber wenn es das ist, dann glaube ich auch, quitten halt Leute übelst stark oder kommen halt nicht voran, weil das siehst du am krassesten bei diesen Top-Athleten, das ist meine Bestimmung, ne? Dass sie so rangehen. Das ist meine Bestimmung. Das ist jetzt mein Weg, den habe ich mir jetzt ausgesucht und jetzt gehe ich den halt bis zu Ende und ich glaube einfach dran, dass ich den irgendwann auch irgendwo ankomme. Und das ist auch was Schönes irgendwie, das mal wieder noch weiter auszuspannen. Ich glaube, ich habe auch heute drüber nachgedacht, ne? Wir machen jetzt auch viel Vereinsarbeit und so. Und siehst du, Alex hat gefragt, was ich ihn erwähne. Und der Alex, Shoutout. Der setzt sich ja wirklich krass für den Verein ein. Der macht so viele Stunden, die er da reinsteckt, in jetzt noch LM-Vorbereitung, aber auch in das Vereinswesen, da ist so viel Steuerkack. Wir wollen ja auch uns erweitern und wachsen und da gehört dann immer auch viel bürokratischer Kram dazu. Da kniet er sich rein und ich glaube, für ihn ist das auch einfach so eine, ich habe mir das jetzt ausgesucht, das gibt mir eine Art von Erfüllung und ich glaube, deswegen waren, ich meine, das stimmt, dass früher alle Leute so ein bisschen glücklicher waren, weil sie weniger sich entscheiden mussten. Weiß ich nicht, ob man das so einfach formulieren kann, das ist einfach ein neues Problem, ne, dass es halt viele Entscheidungen gibt und viel viele Optionen und man hat immer das Gefühl, die falsche Option zu treffen und landet dann in so einem ewigen Hin- und Hergespringen, nicht committen, Cherry-Picking-mäßigen und ich höre, frage alle anderen, was die sagen, was richtig ist, was ja auch nochmal die anderen Sachen von vorne aufgreift. Aber das ist was Geiles geben kann, wenn man sich sagt, okay, ich committe mich jetzt zu dieser Sache, ne? Und habe auch überlegt, wenn er jetzt irgendwann mal aufhören würde, würde ich dann alleine irgendwie den Verein weiterleiten oder mit jemand anderem dann, hätte ich auch ehrlich gesagt nicht so einen Bock, weil mir das einfach, weil er halt, ne, auch viele Sachen macht, auf die ich nicht so viel Lust hätte. Das ist sehr cool, dass er das übernimmt. Aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil das einfach so meine Aufgabe dann ist. So, die habe ich mir ausgesucht und die mache ich dann einfach. Und bei meinem Job ist viel so, ich will das machen, was mir Spaß macht, was mich, nicht nur Spaß macht, eigentlich was mich erfüllt. Aber da ist auch so eine Sache, da hole ich mir die Erfüllung raus, weil ich mir ausgesucht habe, dass es jetzt meine Aufgabe ist. Weißt du, was ich meine?
Und ja, das ist voll.
Was Schönes. So, das könnten, glaube ich, das könnten sich viele manchmal im Leben einfach suchen, so Aufgaben, Identitäten. Vielleicht probieren auch deswegen viele sich so aus, aber mal, weiß ich nicht, fehlt mir manchmal so dieses Brennen. Wir müssen mehr Feuer entfachen, Falk.
Wir müssen mehr Feuer entfachen. Das ist eine schöne Message, die wir hier übertragen.
Wenn dein Feuer aber lichterloh brennt und du suchst noch jemanden, der dich unterstützt, diese Flamme nach oben zu treiben, dann
melde dich bei uns fürs Coaching und zwar unter maxi-producer-falk.incredible-kona-dh birdgang.powerlifting auf Instagram. Es gibt auch Inquiry-Forms, die in unseren jeweiligen Bios rumhängen. Könnt ihr gerne reinschreiben. Und dann machen wir einen Call aus, schauen mal, ob das alles passt, ob wir gut miteinander harmonieren und dann geben wir Gas zusammen. Also, damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Vielen, vielen Dank, Maxi, für das tolle Gespräch, das du hier mitgemacht hast bei den Top bzw. Flop 3.
Danke für das tolle Format.
Vielleicht fällt mir bis nächste Woche auch nochmal ein anderes Thema ein. Können wir sowas auch ab und zu mal öfter machen. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Schaut und hört ordentlich in die Junior Worlds rein. Wir haben einige deutsche AthletInnen, die dort starten. Schaut rein, unterstützt. Lasst ein bisschen Motivation für die Leute da. Und bis nächste Woche aus dem Birdgame Powerlifting Podcast. Bis dahin. Tschüss, Sikowski.
Ciao.